Das ist ja auch so ein Bild, was auch dann junge Leute hier vermittelt bekommen. Wenn du irgendwie leben willst, cool leben willst, was erleben willst, dann hau ab. Und das finde ich halt nicht cool.
In diesem Podcast geht es um Menschen, die vermeintlich nichts mehr mit der DDR zu tun hatten, einfach weil sie zu jung sind. Die aber trotzdem irgendwie mit dem Echo aufgewachsen sind, das es gab. Ich spreche mit Menschen, die keine Jungpioniere mehr waren. Sophie Koch ist das natürlich auch nicht, denn sie ist Vorsitzende der Jusos in Sachsen, der Jugendorganisation der SPD. Sie hat den Sächsischen Koalitionsvertrag mitverhandelt und für den Landtag kandidiert. Mit Sophie spreche ich heute über den Osten und über das Land, also das, was immer als ländlicher Raum bezeichnet wird. Mein Name ist Lukas Görlach und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sophie.
Hallo.
Wir hatten vor 3 Monaten schon mal für einen anderen Podcast, für einen Fluffunk-Podcast ein Interview und da hatte ich dich schon mal gefragt wegen dem Format hier und da hast du gesagt, denn je älter ich geworden bin, desto ostdeutscher habe ich mich gefühlt und das ist so hängen geblieben. Kannst du mal erklären, was du damit gemeint hast?
Also an sich bin ich, ich bin 93 geboren, das heißt in einem eigentlich wiedervereinten Deutschland, so wo es Ost und West an sich nicht mehr geben sollte. Aber ich habe, je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich mich, vor allen Dingen je politischer ich wurde, desto mehr habe ich mich als Ostdeutsch identifiziert. Ich habe aber auch schon immer gemerkt, irgendwas ist ja anders. Das geht los beim Gehalt, wenn man sich so unterhält. Das geht weiter. Also ich habe es ganz stark mitbekommen, natürlich bei Nazi-Aufmärschen, die halt verstärkt einfach in Sachsen oder Ostdeutschland stattgefunden haben. Ich hatte aber auch in der Schule schon so eine Begegnung, weil wir haben mit Grevenbruch, hatten wir so einen Austausch statt und wir waren so 14 und die SchülerInnen aus dem Westen hatten teilweise so Vorstellungen wie, haben wir überhaupt fließend Wasser und Internet? Und mir ist aber dort auch einmal in meiner Gastfamilie so ein Spruch rausgefallen, so ja, ihr hier drüben. Mhm. Und ich weiß noch genau, die haben mich so aufgezogen damit. Das ist mir bis heute noch im Kopf, weil ja irgendwie, damals war das noch unreflektiert, inzwischen merke ich halt schon, da ist für mich einfach ein Unterschied leider immer noch da.
Mhm. Vielleicht lass uns das mal ganz kurz über dich reden, damit man so ein bisschen Hintergrund zu dir hat. Stell dich mal vor, wo kommst du her? Welchen Bezug hast du zum Osten? Du hast schon, ja, du kommst aus dem Vogtland, ne?
Ich bin in Sachsen geboren und habe Sachsen für noch nie länger als, ich glaube, 3-4 Wochen am Stück verlassen. Also ich bin im Vogtland aufgewachsen, ich bin zum Studieren in Dresden gekommen und die längste Zeit, die ich mal weg war, war irgendwie so 3-4 Wochen Urlaub mit meinen Eltern. Insofern, ich glaube, ich, was das angeht, sehr ostdeutsch. Und aufgewachsen bin ich auch in so, also ich hatte den Luxus in so einer, wie nenne ich das, großen Kleinstadt aufzuwachsen. Es waren so 18.000 Einwohner in sehr viele Dörfer drumherum, aber der Kern war schon eher städtisch. So, wir hatten, ich erzählte, es war bei uns als Kids total cool, wir hatten einen McDonald's. So, damit waren wir eigentlich Metropole. Inzwischen sind dort auch DM und Rossmann. Das sind immer so, man erkennt so an Läden teilweise, wie groß so ein Ort ist.
Ja.
So, da war zwar jetzt auch mit Busfahren nicht viel, dafür hatten wir 3 Bahnhöfe, wo halt aber der Zug nur bis abends gefahren ist. So bis 20 Uhr. Genau, also ich bin so aufgewachsen, dass es an sich, ich konnte was erleben. Es war schon ein bisschen was los. Je älter ich wurde, desto mehr wollte ich aber auch dort weg. Deswegen war für mich klar nach dem Studium, ich muss da raus.
Fühlt man sich auf dem Land, ich würde es jetzt einfach mal als Land bezeichnen, als wenn du sagst 18.000 Einwohner, fühlt man sich da dann vielleicht eher mal als Ossi, als in der Stadt? Ich sag jetzt mal Ossi in ganz großen Anführungsstrichen.
Ja, schon. Also auch, weil man das immer noch so vorgelebt bekommt. Also das sind so Sprüche wie, weiß ich nicht, gerade jetzt, wenn ich beim Studium und so jemanden kennengelernt habe, kam ganz oft von Bekannten, also Älteren, so jetzt von Eltern meiner Elterngeneration, ganz oft so die Frage, in Wessi oder in Ossi? Also die unterscheiden ja noch richtig krass. Und ja, dadurch so besser Wessi-Sprüche, die sind einfach gefallen. Genau. Oder so der Vergleich mit, also wahrscheinlich gibt es genauso einen ländlichen Raum in Teilen Westdeutschlands. Hm. Aber die wenigsten, glaube ich, aus dem ländlichen Raum im Osten haben das mal gesehen. Hm.
So. Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass der ländliche Raum ja immer ein Stück, sag ich mal, benachteiligter ist als in der Stadt und in der Stadt vielleicht auch das, was man eher als Aufschwung bezeichnen kann, in den 90ern jetzt natürlich immer noch, dass es da mehr stattgefunden hat vielleicht?
Ja, die Landflucht, die es gibt, die ist ja nicht unbegründet. Also während Städte vielleicht gewachsen sind, haben wir halt immer noch keinen Bus und Bahn, die von A nach B fahren oder die zu selten fahren. Die Leute verdienen unfassbar wenig, gerade auch im Vergleich zum Westdeutschland. Also bei uns, wir sind ja an der Grenze zu Bayern, waren auch viele, die einfach die gependelt sind, die in Hof gearbeitet haben oder so, weil sie dort einfach besser verdient haben. Das war irgendwie so gang und gäbe. Das genauso mit dem Internet. Das war über Weihnachten ein großes Thema, weil man endlich irgendwie schnelles Internet verlegt hat und es war alle so, oh, ja, hier bei uns auch vom Haus. Und es war wirklich, dann dachte ich so, okay, wow, was haben wir wirklich 2020? Ja, cool. Insofern, ja, da kommt alles gefühlt ein bisschen später an. Nichtsdestotrotz, ich mag das total da, ja, weil es halt auch irgendwie so ein Ruhepol ist, aber ich kann auch verstehen, dass da Menschen einfach unzufrieden sind, weg wollen. Sich benachteiligt fühlen. Ja, nee, kann ich total nachvollziehen.
Hm. Ich habe das genauso wahrgenommen. Also bei uns gibt es jetzt auch im Ort Südthüringen 160 Leute leben da. Gibt es jetzt seit 2 Jahren, glaube ich, schnelles Internet, in Anführungsstrichen schnell.
Ja, ja.
Aber es gibt es. Und tatsächlich auch das mit dem, was du erzählt hast, dass man nach Bayern geht. Das ist bei uns auch so. Wir sind auch nur, also wenn man auf die Autobahn fährt, die es jetzt schon lange gibt, fährt man 20 Minuten nach Coburg, glaube ich.
Mhm.
Und ganz, ganz viele Menschen in den 90ern, also mein Vater war da auch mit dabei, sind eben nach Bayern zum Arbeiten gegangen. Das ist jetzt, also habe ich jetzt keine Zahlen, aber ist irgendwie gefühlt im einzelnen Bereich weniger geworden. Aber Unternehmen vor allem haben viel mehr Aufträge bei uns jetzt in Bayern. Also ich habe nach dem Abi, habe ich mal 3 Monate in einer Elektrofirma gearbeitet. Da war früh um 5 Treffen und im Bus und dann in Richtung Bad Neustadt, Coburg und so weiter. Und siehst du da eine Chance, dass sich das wieder verändert? Oder wie kann sich das verändern? Was müsste man machen?
Naja, ich sag mal so, große Unternehmen siedeln sich ja auch nur da an, wo die Umstände passen. Genauso arbeiten, also natürlich sind Arbeitsplätze schaffen wichtig. Viel entscheidend ist natürlich auch, dass die Leute dort gut verdienen. Das gilt für mich für ein Unternehmen genauso wie vor allem für soziale Bereiche. Ich glaube, dass wir gar nicht mal unbedingt immer nur darauf achten, dass große Industrie Unternehmen sich ansiedeln. Das ist natürlich auch wichtig für Arbeitsplätze, aber ich finde es auch entscheidend, dass wir dafür sorgen, dass Erzieherberufe, soziale Berufe einfach so aufgewertet werden, dass Leute auch die gerne auf dem Land machen, weil das fehlt halt dort massiv.
Ja, also am Ende eine Art Chancengleichheit herstellen mit städtischen Regionen, beziehungsweise mit dem Westen. Also es sind ja auch ländliche Regionen da und da läuft es manchmal aber besser, zumindest in Franken ist es so. Wo hast du denn jetzt rückblickend, ich habe mit einigen Leuten schon gesprochen und denen ist immer so diese DDR natürlich in der Kindheit nie aufgefallen, mir auch nicht. Also diese, sag ich mal, Indizien der DDR, die es noch gab. Im Rückblick aber, wo ist dir die DDR zum ersten Mal so gegenwärtig geworden in deiner Kindheit? Weiß ich, im Kindergarten, in der Schule irgendwie?
Es gab verschiedene Anhaltspunkte. Also das eine ist, ich glaube, Essen, weil das ist auch so ein beliebter Punkt, an dem man sich, an dem sich heute noch die Geister scheiden. Also Ich bin seit ich glaube 11 bin Vegetarierin, aber ich habe natürlich im Kindergarten irgendwie Jägerschnitzel kennengelernt und Tomatensauce mit Jagdwurst. Und ich fand es damals auch lecker und ich weiß, dass es wirklich, damit kann man Freundschaften sprengen im Endeffekt. So, das war so das erste Mal, wo ich festgestellt habe, okay, irgendwie kulinarisch gibt es Unterschiede. Und dann waren es so praktisch so Alltagsgegenstände, so der gute alte DDR-Mixer oder vorgestern erst hatte ich einen Messbecher in der Hand und habe den in der Hand gehabt und wusste sofort, geil, das ist der alte DDR-Messbecher, mit dem ich backen gelernt habe, der irgendwie einfach aus so einem Plastik, keine Ahnung, Stoff ist, den auch alle kennen. So, das waren so Momente, wo ich einfach, es waren einfach so Gegenstände, wo dann immer auch so DDR unten drauf stand oder Spielzeug, was mein Opa hatte, mit dem ich dann gespielt habe. Genau, das waren so die Sachen, die mir als erstes aufgefallen sind. Im Laufe der Zeit waren es so Unterschiede, also wie gesagt, gerade im Politischen, was so Politik an Schule angeht oder Umgang mit eben rechten Tendenzen, die, glaube ich, einfach noch viel aus der DDR-Zeit und vor allen Dingen der Zeit danach kommen. Hm.
Meinst du auch den Umgang damit? Also, dass man, weiß ich nicht, das eher mal ignoriert hat?
Mhm. Hm. Total. Ich glaube, in meiner Kindheit hätten meine Eltern nicht angefangen und meine Schwester oder Musik mich zu politisieren, hätte ich das so nicht mitbekommen. Natürlich hat man den Nationalsozialismus sehr ausführlich behandelt, aber nie, was danach passiert ist. Hm. Also wo 90er, also gut, klar, das war jetzt auch alles noch nicht so weit weg, aber trotzdem so Nazi-Probleme in den 90er Jahren hat man nicht angesprochen oder auch heute. Das war einfach kein Thema. So Politik generell wurde dann befeuert, wenn zum Beispiel ein Schulkamerad und ich wir miteinander diskutiert haben, dann war das mal ein längerer Diskurs. Sonst war ja so Politik raus aus der Schule und Nazis gibt es ja keine. Und
ja, das habe ich auch so in Erinnerung, dass es tatsächlich irgendwie eine Art Credo war, einfach zu sagen, nee, wenn wir es nicht wahrhaben wollen, dann ist es nicht wahr. Und rückblickend gab es dann doch einige Menschen, die ich jetzt auch dann später wieder bei diversen Demos, ich komme aus der Nähe von Thema, gesehen habe, die da eben dann auf der anderen Seite standen, mit denen du früher Kontakt hattest, wo ich dann dachte, okay, wow, offenbar ist da doch was. Aber wir reden vielleicht noch später kurz über Nazis, auch wenn es nicht so ein schönes Thema ist, aber es gehört dazu. Ja. Ich habe den Eindruck, dass die 90er irgendwie zumindest bei uns auch so geprägt waren von der Arbeitslosigkeit, auch von der Existenzangst, auch wenn die meine Eltern jetzt nie so richtig getroffen hat. Also meine Eltern sind jetzt nicht die typischen Wendeverlierer gewesen. Ich habe viele Freunde, bei denen das aber so war. Meinst du, oder zumindest ging es mir so, dass ich den Eindruck habe, dass die Eltern dann aber relativ schnell erkannt haben, irgendwie in den 90ern, Menschen höherer Bildungsabschluss, der führt dazu, dass man mehr Sicherheit hat und deswegen war der Druck irgendwie größer. Hast du das auch so empfunden? Also es war immer so dieses, mach was mit Hand und Fuß, such dir was Sicheres, kein Risiko.
Weniger bei meinen Eltern als bei Bekannten und anderen Verwandten. Also ich muss einfach sagen, meine Eltern sind, was das angeht, super entspannt. So, ich habe in der 11. Klasse überlegt, abzubrechen. Die meinten die, ja, überlegst dir, aber ist im Endeffekt dein Ding. Aber generell, klar, also ich habe es auch gemerkt, ne, ich habe Politikwissenschaften studiert, damit war ich auch in meiner Familie irgendwie so ein, weiß ich nicht, bunter Vogel.
Germanistik habe ich studiert, ist genauso.
Ja, also einziger Vorteil, meine Schwester hat es vor mir auch schon studiert, sie war auch vor mir schon Vegetarierin, insofern danke an meine Schwester, ich glaube, die hat den Kurs selber abgefangen. Aber ja, so die meisten, auch viele an meiner Schule haben sich irgendwie dann doch entweder für eine Ausbildung entschieden oder für ein Studium, was, sag jetzt mal in Anführungszeichen, so Hand und Fuß hat.
Ja, ja.
Dass ich so eine Geisteswissenschaft studiere und am Endeffekt niemand weiß, was macht das Kind eigentlich damit. Das war schon eher selten, ja. Mhm. Und was, also ich hab's, also meine Eltern waren auch keine Wendeverlierer, aber ich habe zum Beispiel gemerkt, so meine Mama hat halt studiert und das war mit der Wende dann fertig und dann musste sie auch nochmal komplett neu umschulen und das zum Beispiel, dafür war für meine Eltern das nie ein Problem, sich weiter umzuschulen. Also die sind nicht so, dass sie irgendwann mal, weiß ich nicht, eine Bäckermeisterlehre abgeschlossen haben und die bis ans Ende ihres Lebens durchziehen, sondern die hatten schon verschiedene Berufe und ich glaube, das ist so ein bisschen auf mich auch abgefärbt, so das, was ja auch unsere Generation hat, dieses wir können alles werden, wir können wechseln, habe ich aber halt mit einer gewissen Entspanntheit, nicht mit Druck.
Also eine entspannte Flexibilität vielleicht?
Genau.
Warum denkt denn unsere Generation dann offensichtlich trotzdem immer noch so schlecht vom Osten? Also es ist ja eigentlich alles gut, also es ist vieles gut, es gibt natürlich immer was zu verbessern, aber ich würde jetzt mich nicht in den Reigen einreihen und sagen, boah, hier ist alles so schlimm, erlebe ich nicht so, also ich habe natürlich auch eine sehr privilegierte Sicht. Ja. Man muss immer an verschiedenen Stellen noch arbeiten. Aber es gibt diese McDonald's-Ausbildungsstudie, die irgendwie, glaube ich, jedes Jahr rauskommt, die auch die Unterschiede zwischen Ost und West vergleicht. Und da ist der Ton immer noch so, ja,
die Jugend will weg.
Die Jugend will weg, genau. Warum?
Ich glaube, weil sie immer noch das Gefühl haben, hier nichts werden zu können. Also so dieser, man sagt ja auch, viele in der jüngeren Generation haben einfach so ein so Aufstiegsfantasie, ne? Die wollen halt irgendwie schnell Karriere machen und was sehen von der Welt. Und ich glaube, dass auch was sehen von der Welt verbindet man jetzt nicht mit dem Osten. Ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel auch nicht so große Metropolen. Mhm. Wir haben so Ausnahmen wie Leipzig zum Beispiel. Ich würde zum Beispiel auch nicht Dresden als Großstadt bezeichnen. Das ist eine Ansammlung vieler kleinen Städte. Mhm. Und na, also wer irgendwie mal raus will in die weite Welt, denkt jetzt, glaube ich, nicht an, an die Lausitz oder an Brandenburg. Auf der anderen Seite ist es auch nach wie vor so, dass die Gehälter im Osten niedriger sind und gerade vor der Ausbildungsvergütung, also vor der Mindestausbildungsvergütung, auch Azubi-Gehälter unfassbar gering waren. So, das einzig Positive war, man konnte hier generell, ich sag jetzt mal, so Lebensunterhalt gut bezahlen. Also ich habe in meinem Studium auch Leute erlebt, die sind aus NRW zum Studieren hergekommen, einfach weil sie gesagt haben, auch nur hier ist schön günstig und danach haue ich wieder ab. Haben sie auch wirklich genauso gemacht und das ist auch ihr gutes Recht. Aber das ist ja auch so ein Bild, was auch dann junge Leute hier vermittelt bekommen. Mhm. Wenn du irgendwie leben willst, cool leben willst, was erleben willst, dann hau ab. Und das finde ich halt nicht cool. So. Mhm. Aber da müssen wir auch noch dran arbeiten. So, ich mag den Osten, so, ich habe mich auch zum, allein fürs Studium mehr unterbewusst nicht aus Ostdeutschland wegbeworben. Und ich würde natürlich gerne das Image ein bisschen verbessern. Gleichzeitig verstehe ich aber auch, dass viele Leute eben jeglichen wachsenden rechte Gewalt und Rechtsradikalität sehen. So, das müssen wir halt genauso angehen und bekämpfen.
Was meinst du mit unterbewusst? Hast du dich für eine Oststadt entschieden?
Es ist mir nie aufgefallen, bis ich irgendwann mal drüber nachgedacht habe. Also ich ich habe jetzt quasi nicht, als ich die Bewerbung abgeschickt habe, gedacht, boah, ich nehme nur ostdeutsche Städte. Hm. Sondern mein Gedanke war halt so, okay, ja, Dresden, Leipzig liegt irgendwie in der Nähe. Ja, Erfurt, Jena klingt auch noch ganz spannend. Potsdam, okay. Potsdam geht nach Berlin. Ah, das ist so weit. Ja, das, das ist so großstädtig. Da kommt dann wieder so das, das Landkind durch. Zwar so, oh nee, Berlin. Heute mag ich das total, aber das war damals so, nicht so weit weg. Also das ist auch, glaube ich, so ein vogtländisches Ding. Ich habe das Gefühl, die meisten Menschen oder die meisten, gerade Studis aus dem Vogtland, bewegen sich nach Dresden, Leipzig und Jena und das war's. Vielleicht noch Richtung Bayern.
Ja, ist bei uns aber auch so. Also meine Schwester ist die Ausreißerin und die ist eigentlich nur in Coburg. Wieso hast du überhaupt für dich entschieden, in eine Stadt zu gehen? Du hast vorhin gesagt, hattest das Gefühl, du wolltest weg.
Hm. Naja, das fing an, ich habe mit 16 meinen Führerschein gemacht, weil ich einfach nicht von A nach B kam. Ja. So, ich bin dann irgendwie mit meinem Roller durch die Gegend gefahren, ging natürlich auch nur an Tagen, wo kein Regen, also Regen schon, aber wo kein Schnee lag, so, was im Vogtland dann häufig vorkam im Winter damals. Und dann war halt das Problem, so irgendwann, wir hatten zwar einen Club, dafür war man aber irgendwann noch zu jung und irgendwann war der langweilig. Also das heißt, wir hatten außer einem Kino und unseren Wohnungen und den unserer Freundin einfach nicht so, wir wussten, ja, wir hingen dann zu Hause ab oder halt bei anderen Leuten. Mhm. Aber sowas wie ein Jugendclub hatten wir nicht. Wir hatten jetzt halt außer diese irgendwie eine Großraumdisco nichts, wo man abends dann später hätte hingehen können. Genau, und ich wollte einfach mal irgendwie Kultur, was Größeres. Ich wollte mich ohne Auto von A nach B bewegen können und auch einfach mal andere Leute sehen, glaube ich. So. Genau, wollte einfach mal raus. Es war einfach zu für eine große Kleinstadt immer noch zu klein, wo ich herkam.
Das kann ich sehr, sehr nachvollziehen. Es gab auch schon Situationen, wo ich jetzt gedacht habe oder Situationen, wo es eine Überlegung war, jetzt, nachdem ich jetzt seit Gott, 8 Jahren oder so nicht mehr nicht mehr auf dem Land lebe, sondern eben auch hier in Dresden, wo ich gedacht habe, hey, du könntest jetzt eigentlich mit deinem Beruf als Journalist in Köln oder in Hamburg mehr Geld verdienen. Du hättest auf jeden Fall ein größeres Netzwerk. Und auf der anderen Seite hatte ich aber immer so das Gefühl, und das ist total irrational, aber so dieses, einfach nur dieses Gefühl, nee, ich will eigentlich nicht weg aus dem Osten. Ich könnte mir zum Beispiel Erfurt noch vorstellen, da habe ich eine Zeit lang hingependelt und ist auch eine sehr schöne Stadt, ist halt wesentlich kleiner. Leipzig auch, aber ich will eigentlich nicht weg aus dem Osten. Wie ist das bei dir?
Das ist total ähnlich. Also, das fing, glaube ich, schon an. Ich habe jetzt mein Bachelorstudium letztes Jahr, dieses Jahr, was haben wir, 2020? Ja, letztes Jahr beendet. Und ganz viele kamen halt an, so: Ja, willst du einen Master machen? Ich habe schon mal gesagt, so: ja, nicht in Dresden. Eigentlich nicht in Leipzig, ja, da müsste ich erstmal weg. So, also, und cool, der in Berlin oder in Osnabrück klingt cool, aber das ist so weit weg. Kann man den per Fernstudium machen? Also, das war für mich auch so, Master, naja, nee, also nicht hier, vielleicht. Also, mal gucken, weiß ich nicht. Und ja, auch im Politischen, so, ich habe mich für den Landtag entschieden zu kandidieren, weil ich halt mich um das Bundesland kümmern wollte. So, dass es hier nicht vor die Hunde geht und nicht um die Bundesrepublik oder Europa oder irgendwas anderes. Ich würde jetzt nicht sagen, ich verbringe den Rest meines Lebens in Dresden, aber ich sehe mich halt auch nicht in Düsseldorf oder Köln.
Seit du hier jetzt lebst in Dresden, wie hat sich deine Einstellung zu Zuhause verändert? Also zu deiner Region, der Blick. Es ist sicherlich professioneller geworden, weil du dich mit Politik auseinandersetzt.
Genau. Ich beobachte auch viel mehr so Hintergrundsachen in der Stadt oder in der Region. Ich glaube, ich bin milder geworden. Mhm. Also inzwischen ist es so, ich komme nach Hause und ich finde es total geil, dass auf der Terrasse bei meinen Eltern nichts zu hören ist, außer vielleicht die Kuh vom Feld gegenüber. Genau, also es ist so, ich mag inzwischen die Ruhe total. Auch so irgendwie das Bodenständige. Ich komme gefühlt auch mit diesen, ich habe mehr Verständnis, glaube ich, auch ein bisschen. Auch durchs Politische, wenn ich ehrlich bin. So, ich habe im Wahlkampf irgendwie gelernt, Menschen zuzuhören. Und dadurch versteht man auch manche, ich sage es mal, ländlicheren Mentalitäten oder Skepsis zum Beispiel gegenüber Großstädtern auch einfach besser. Hm.
Wo ziehst du da die Grenze? Also bis wohin geht dein Verständnis?
Also logisch habe ich kein Verständnis für jeglichen Rassismus, Diskriminierung und so weiter und so fort. Da ziehe ich auch eine Grenze. Aber wenn jemand sagt irgendwie, fühlt sich benachteiligt, versteht nicht, warum die Gehälter so schlecht sind. Also das sind ja eigentlich genau die Argumente, wo auch ich sage, das finde ich genauso unfair. Oder ich erkläre auch einfach gerne Dinge. Ich mache halt einen Cut, wenn ich merke, hier es hat jemand irgendwie ein Weltbild, was ich nicht vertrete.
Ja, ich kann das auch ein Stück weit. Also meine Oma zum Beispiel, die fährt halt, die hat jetzt mittlerweile noch eine Möglichkeit am Tag, einkaufen zu fahren, so mit dem Bus und trägt dann halt trotzdem mit, weiß ich nicht, 76 ihre Sachen trotzdem noch selber irgendwie durch die Gegend. Also da kann man nur Frustration, auch wenn sie überhaupt nicht frustriert ist, was ich sehr bewundere, aber kann ich Frustration komplett verstehen.
Ich hab das letztes Jahr, das erste Mal außerhalb vom Thema Rechts, dass ich mich wirklich auch ein bisschen ohnmächtig gefühlt habe. Bei uns gab es so einen Supermarkt, der hat eigentlich ein komplettes so Plattenwohnbaugebiet versorgt. Wirklich super viele Familien und Menschen. Und der Betreiber hat einfach gesagt, nee, lohnt sich nicht mehr und hat den Supermarkt dicht gemacht. Und alle standen da, haben es nicht verstanden. Die Stadt konnte nichts wirklich machen, weil das war halt irgendwie die Entscheidung des Inhabers. Und wirklich alle standen da so, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Ich habe halt auch an meine Oma gedacht, die da immer einkaufen gegangen ist und jetzt halt noch weiterlaufen muss. Oder halt jemanden findet, der sie fährt, was aber auch einfach einschränkt. Das war so ein Punkt, wo ich dachte, krass, kann doch nicht euer Ernst sein, dass das so komplette Wohnviertel jetzt einfach nicht mehr bedient, weil es sich für euch nicht lohnt. Also das ist halt, da sieht man halt auch wieder so, gerade, ich glaube, Kapitalismus im ländlichen Raum ist halt auch richtig gefährlich.
Also was muss man dann deiner Ansicht nach machen? Also wo sind Ansatzpunkte? Ich habe heute Morgen gehört im Radio, dass es wohl in Sachsen-Anhalt ein Förderprogramm gibt jetzt von der Landesregierung, das so kleinere Dorfläden wieder fördert, aber auch nur klein, sag ich mal, also wirklich kein flächendeckendes Programm.
Ja. Ich glaube, das würde auch im Zweifel reichen. Die brauchen dort nicht, 20 Sorten Frischkäse oder so. Ich glaube, wenn man die gerade für eben ältere Leute, die nicht so mobil sind, ne? Also meine Oma, wenn die dort irgendwo einfach nur was zu Fuß dort hinlaufen kann, einen täglichen Bedarf einkaufen kann, dann reicht ihr das, glaube ich, vollkommen aus. Und so geht es, glaube ich, auch vielen anderen. Insofern, ich kann mir das gut vorstellen, dass man einfach Anreize setzt, damit sich eben kleinere Läden da wieder so einfach Fuß finden. Und genau. Aber wir müssen auf jeden Fall so eine Daseinsversorgung, und da zählt für mich eben auch Lebensmittel dazu, sicherstellen.
Kannst du dir vorstellen, irgendwann wieder zurückzugehen?
Wenn ich einen Job finde, ja. Also bei mir ist wirklich so das Ding, ich könnte es mir vielleicht irgendwann vor, ich schließe es zumindest nicht aus, aber das hängt einerseits natürlich davon ab, wie das soziale Umfeld ist. Wenn jetzt noch leben irgendwie einige auch meiner besten Freundinnen dort oder sind sogar zurückgegangen, wenn die jetzt irgendwann doch wegziehen würden, ich glaube, nur für meine Eltern wäre es mir ein bisschen zu ländlich. Also es hängt so ein bisschen von sozialem Umfeld ab und natürlich, ja, weil würde ich einen Job finden.
Also dann auch wieder die Frage, stimmen die Perspektiven einfach, stimmen die Umstände?
Genau, ja.
Du hast mal irgendwo geschrieben, dass du möchtest, dass junge Menschen in Sachsen bleiben können und auch wollen. Wie schafft man das?
Also einerseits geht es eben darum, eben jungen Leuten hier eine Perspektive zu geben. Das heißt, finden sie eine Ausbildung, von der sie leben können? Finden sie danach Arbeit, mit der sie leben können? In den Städten können sie sich ihre Wohnung leisten oder kloppen sie sich mit 20 Leuten um ein WG-Zimmer? Auf dem Land, wie schon gesagt, kommt man auch ohne Auto von A nach B. Und eben ganz klar, wie verteidigen wir unsere Demokratie in diesem Land? Also es gibt auch viele junge Menschen und ich habe letztens erst wieder, Entschuldigung an die Gruppe, aber ein paar junge Leute in der Straßenbahn denen zuhören können, die halt auch einfach gesagt haben, die fühlen sich ein bisschen, so denen fühlen sich die Hände gebunden, die haben Angst vor dem Klimawandel, die haben Angst vor dem Rechtsruck, die fühlen sich von der Politik auch nicht verstanden und das sind auch alles entscheidende Punkte, die wir angehen müssen.
Jetzt ist es aber, also dieses Stadt-Land-Gefälle, das gibt es ja im Westen genauso. Trotzdem hat der Osten natürlich aufgrund der Geschichte mit diesem ganz großen Einschnitt zu tun. Also es ist natürlich eine strukturschwache Region, wenn man es einfach so sagen kann, komplett. Also vielleicht mal, Leipzig ausgenommen, Berlin spielt ja sowieso nochmal eine Sonderrolle. Was kann man denn daraus machen, also aus dieser Erfahrung, wie kann man denn verhindern, dass man aus dieser Identität, was viele Leute, die jetzt älter sind als wir, vielleicht die Elterngeneration, das überträgt sich aber aus meiner Sicht auch auf unsere Generation, dieses wir sind benachteiligt qua unserer Geschichte.
Ja, total. Das ist ja nicht nur das benachteiligt, also mich hat das sehr geärgert, wir haben so die DDR-Zeit kam in der Schule viel zu kurz und dann war das irgendwie so, okay, eine Stunde mal, irgendjemand hält kurz ein Referat über die Stasi, nächste Stunde jemand hält kurz ein Referat darüber und das war's. So, da war auch nicht viel Platz für Diskussion. Ich habe mich da selber total viel reingelesen. Habe dann auch ein FSJ gemacht zum Thema Stasi und quasi die Negativseiten in der DDR und habe mich ganz viel damit beschäftigt. Und war dann auch irgendwie so ein bisschen, glaube ich, verletzend gegenüber Menschen, die die DDR nicht nur negativ gesehen haben. Und habe dann wiederum angefangen, mich mit eben Menschen zu unterhalten oder Dinge zu lesen, die also über Menschen, die die DDR erlebt haben. Und zwar in dem Fall positive Sachen wie Kinderbetreuung so oder das Frauenbild, was damals einfach schon fortschrittlicher war als in Westdeutschland. Und habe dann versucht, für mich so ein bisschen abzuwägen. Was waren gute und was waren schlechte Seiten? Und warum und also was hat denn die Wende mit Menschen gemacht? Und ich finde, auch jetzt wenn wir irgendwie 30 Jahre Einheit feiern, dass das halt nicht beendet sein darf. Ich habe das Gefühl, nicht nur die Nachwende-Generation, also die direkte Nachwende- und Wende-Generation, sondern auch wir und Jüngere müssen immer noch darüber reden, lernen, sich austauschen, weil das ist einerseits, mir kam irgendwann der Gedanke, okay, vielleicht, also einige in meiner Generation müssen für sich oder machen für sich vielleicht aus, dass ihre Groß- und Urgroßeltern in einer Diktatur gelebt haben und sie wissen nicht, auf welcher Seite oder sie wissen es vielleicht und müssen damit leben und dass die Generation danach und ihre Elterngeneration auch natürlich andere, aber auch eine Art von Diktatur erlebt haben und auch damit leben müssen, auf welcher Seite waren sie da. Und im schlimmsten Fall hat man irgendwie ist man dann in einer Familie groß geworden, die Nazis waren und die später irgendwie in der Stasi aktiv waren und Menschen, die Meinungsfreiheit wollten, in den Knast gebracht haben. Wie geht man damit um? Und wie geht man mit so einer Verantwortung um? Und ich glaube, das reflektieren manche Familien noch nicht mal so ganz. Und deswegen finde ich auch so wichtig, dass man eben immer noch darüber redet.
Na, bei uns war es so in der Schule, das ist ja bis zur 10. Klasse, war jetzt bei uns in Thüringen so, chronologisch erstmal alles durchgegangen ist und erst in der Oberstufe ist es dann quasi im Verbund, also unter den Themenbereichen gestellt worden. Und schon mal in der 10. Klasse war dann irgendwie die NS-Zeit und dann hat die Zeit halt nicht mehr gereicht.
Ja, total, absolut. Genau das habe ich auch erlebt.
Ja, so kann es irgendwie auch nicht sein, aber interessiert sich unsere Generation und eine jüngere Generation, also meine Schwester ist 5 Jahre jünger als ich, die interessiert sich schon sehr, aber wenn ich dann nochmal 5 Jahre zurückgehe, ich weiß nicht, ist das Interesse für die DDR überhaupt noch da oder hat man es generell mit historischen Themen schwer?
Ich glaube, erstens hat man es generell schwer. Zweitens, also das Interesse ist, glaube ich, da, also dort da, wo man, was ich vorhin erzählt habe mit diesem Messbecher, irgendwie noch so Sachen, die man von früher kennt, also die Eltern irgendwie aus der DDR noch haben, da, wo das einem bewusst wird oder wo die Familie einfach negativ oder positiv redet, aber man muss das halt reflektieren können. Deswegen, ich finde es auch einfach wichtig, DDR-Nachwendezeit in so einer Art Zeitzeugengespräch einfach wachzuhalten. Ich habe damals zum Beispiel während meines FSJs auch Zeitzeugengespräche an Schulen gehabt, eben mit Menschen, die in der DDR inhaftiert wurden, weil sie zum Beispiel also KünstlerInnen waren oder eben einfach eine abweichende Meinung hatten zum DDR-Regime. Und die haben dann auch berichtet, wie es dazu kam. Und auf der einen Seite, wir hatten so ein Projekt, da haben wir eben auch irgendwie mal so eine Uniform gezeigt und irgendwie in, ich weiß nicht, ein Lehrbuch aus DDR-Zeiten und oder auch Zeitungen nebeneinander gelegt, so Ost- und Westdeutsche Zeitungen. Und die fanden das total spannend. Also sich das einfach anzugucken, wie im Endeffekt ja ihre Eltern und Großeltern früher gelebt haben. So, und ich glaube, die Frage ist immer, wie bringt man das rüber? Wie bringt man es einerseits ausgewogen rüber, wie bringt man es nicht trocken rüber? Und da müssen wir eben anfangen, dass es nicht am Ende der Schulzeit mal hinten an den letzten 2-3 Stunden irgendwo drankommt.
Ja, und würdest du das für den Westen auch so sehen? Also, dass man sagt, im Westen muss man das genauso in die Schulen bringen, auch wenn die jetzt, sag ich mal, wenn das zu ihrer Identität eigentlich nicht dazugehört direkt.
Also, wenn unser Anspruch ist, dass wir irgendwann nicht nur rein formell ein wiedervereinigtes Land sind, sondern nach Identitäten und Gefühlen, dann ja, weil es gibt ja nicht umsonst irgendwie auch ForscherInnen, die sagen, so Verletzungen auch in Familien weiter und in Generationen weiter vererben. Und wenn in Ostdeutschland sich zum Beispiel Elterngenerationen an ihre Kinder weitergeben, dass sie Verlierer sind, dass die Wessis alle arrogant sind, und wiederum im Westen weitergegeben wird, na, die Ossis sind alle dumm oder was weiß ich, langsam, dann wird uns das ja nie zusammenführen. So.
Stimmt, ja. Ich erinnere mich noch dran, es gab damals während meiner Schulzeit irgendwie so einen Fall in Suhl an der Schule, die haben als sie Abitur gemacht haben, eine Abi-Klasse, irgendwie so eine Abschlusswoche gehabt mit Kostüm und so, was man halt so macht. Und da haben sie einmal irgendwie ein Projekt unter dem Motto FDJ gehabt und haben alle die FDJ-Hemden, die die Eltern noch zu Hause im Schrank hatten, mitgebracht. Und das ist damals ein riesiger Aufreger gewesen. Also Bild hat das natürlich groß aufgegriffen, hier Ost-Reenactment und so. Was wäre denn für dich so eine Form, außer Zeitzeugengespräche, wie man trotzdem irgendwie interessant, also irgendwie einfach nur das hätte ich fast Videokassette gesagt, gibt's natürlich nicht mehr, irgendwie einen Film anschmeißen und was über die DDR sehen?
Ich glaube, also wirklich Zeitzeugengespräche, das eine, aber auch Projekte, also im Osten gerade Projekte, die Kinder einfach dazu bringen, mit ihren Eltern zu reden. Das halte ich für unfassbar wichtig, ist, dass man so eine Art Familienforschung einfach irgendwie in die Gänge bringt. Auf der anderen Seite so kann man auch Museen, glaube ich, einfach nutzen. Also ich war jetzt, DDR-Museum, was es in Dresden gibt, ist jetzt mehr eine Ansammlung an Dingen, die es damals gab, ohne jetzt super viel tiefen Hintergrund. Aber auch sowas ist eine Möglichkeit, um einfach ins Gespräch zu kommen zu dem Thema.
Muss man dann vielleicht auch den Fokus eher auf diese jüngeren Generationen richten? Also sage ich mal, das auch so aufbauen, weil oftmals wird das natürlich für Menschen gemacht, die die DDR noch erlebt haben. Und die haben natürlich einen ganz anderen Bezug dazu.
Ja, also eine mediale Nutzung ist natürlich genau das gleiche Wichtige. Also es gibt ja zum Beispiel zum Holocaust gab es das Projekt, wie hätte ein junges Mädchen auf Instagram über den Holocaust berichtet. Und solche, also eine Art von Projekt zu nutzen, um zu zeigen, wie gesagt, auch wieder beide Seiten von der DDR, wie hätte jemand, der quasi in der Opposition war, die DDR erlebt, wie sah zum Beispiel aber auch DDR-Alltag aus, da einfach mit sozialen Medien zu arbeiten, den Kindern das rüber mit YouTube zu arbeiten, einfach einen Kanal zu starten, der sich mit der DDR beschäftigt. Wie war die damals? Was waren positiv, was waren negativ? Was macht den Osten aus? Also das sind, glaube ich, Themen, die sind einfach bisher nicht besetzt.
Da gibt es auch ein tolles Projekt, ist mir gerade eingefallen, Wende Rewind vom RBB. Auch Instagram-Stories, die exakt, also 30 Jahre zurück, die Tagesmeldungen aus den Nachrichten eben, als wären sie aktuell aufbauen. Das ist auch sehr interessant, da kann man auch eine Menge lernen. finde ich, ist zum Beispiel so ein Schritt in die Richtung. Und was mir auch gerade eingefallen ist, ich hatte mal vor, das ist jetzt bestimmt schon 3 Jahre her, irgendwie einen Bericht gemacht für den MDR über ein Schulprojekt. Das war auch nicht ganz unumstritten. Das war in Görlitz damals und da ist eine Geschichtslehrerin quasi an verschiedene Schulen in Sachsen gegangen und hat dann mit SchülerInnen eine typische DDR-Unterrichtsstunde nachgespielt. Ist deswegen nicht so ganz leicht gewesen, weil das durchaus auch hart war, weil es gab dann eine Rollenverteilung und dann gab es eine Schülerin, die war halt immer die, die angemeckert wurde und dann gab es einen Schüler, der gelobt wurde, weil, weiß ich nicht, der Vater SED-Funktionär irgendwie war. Da hatte ich teilweise Bauchschmerzen, aber auf der anderen Seite hat das den SchülerInnen total Spaß gemacht und das war für die Wahnsinn, das mal zu sehen und die waren 7., 8. Klasse, sag mal, wo man auch andere Probleme hat, als über die DDR nachzudenken, würde ich sagen. Also vielleicht.
Ich halte Planspiele generell für eine gute Sache in Unterrichten, wenn sie halt pädagogisch wertvoll aufbearbeitet sind. Warum nicht? Also ich finde ja auch Planspiele, wann immer Jugendliche irgendwie den Landtag nachspielen, total gut.
Noch über Nazis wollte ich gerne reden. Wie sieht's denn im Vogtland mit Nazis aus?
wo fange ich da an? Ich habe das erste Mal, glaube ich, so richtig von Nazis im Vogtland mitbekommen. Es gab mal in Auerbach eine Razzia. Da wurden einige richtig hochgenommen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann das war, aber das war auf jeden Fall ein großes Ding, so irgendwie Razzia im Vogtland, auch in Auerbach, Neonazis hochgenommen. Da ich so, okay, das ist ja bei uns. Das war so das Erste. Und ja, inzwischen, das ist auch so übrigens so ein Ost-West-Ding, 1. Mai, gerade im politischen Betrieb, 1. Mai so bundesweit, so Tag der Arbeit, große Gewerkschaftsdemos hier und Aktionstage da und so Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt sitzen immer abwechselnd da. Na, wer kriegt die Nazis dieses Jahr? Genau, also für mich ist irgendwie der 1. Mai seit 2012 oder so Nazis entgegentreten. So, und letztes Jahr war halt richtig ekelhaft. Also momentan hat das Vogtland ein riesiges Problem mit dem dritten Weg, also ehemals Freies Netzwerk Süd, die damals auch schon krass aktiv waren, die Jugendorganisation der NPD, die krass aktiv war dort und jetzt halt der dritte Weg, die aus Bayern gekommen sind und sich in Thüringen und im Südwestsachsen super wohlfühlen. Die haben dort 2 Objekte, die haben einen Stadtrat und einen Kreisrat im Vogtland. Die haben, als es zu den Hetzjagden in Chemnitz kam, haben die vor der großen Gegendemonstration von links damals, haben die quasi am gleichen Tag vormittags in Blauen demonstriert und haben wirklich so aus dem Stand 700 Leute, glaube ich, auf die Straße bekommen. Wir standen irgendwie als Gegenpol 250. Und ich weiß noch, dass sich am Nachmittag in Chemnitz alle so, ja, wir haben sie blockiert, wir waren mehr, das war gut. Das war auch gut, aber ich stand halt die ganze Zeit da und dachte so, Alter, ich komme aus dem Vogtland, da waren wir heute 150 zu 700 oder so. Und da waren Familien, kleine Kinder, wirklich so die bürgerliche Mitte, wie sie sich immer so schön bezeichnet, ist dort mit Hardcore-Nazis gelaufen. Und jetzt letztes Jahr am 1. Mai gingen ja auch die Bilder wirklich durch die Presse mit den Trommeln, mit den Fackeln, mit einer niedergetretenen Europafahne. Wirklich, es war gruselig, es war eklig, es war eigentlich nur widerwärtig. Mir war wirklich, die sind an mir vorbeigezogen, mir war schlecht. Genau, und das, die machen sich da gerade breit, die geben sich als die Retter der Armen. Und das sind einfach nur Nazis, die sich auf eine ähnlich ekelhafte Art und Weise wie die AfD versuchen, bürgerlich zu geben, obwohl sie einfach nur klare faschistische Ziele haben.
Das ist bei uns exakt dasselbe. Wir haben halt auch Tommy Frank, der mehrere Objekte hat und sehr erfolgreich ist. Auch bei dem ersten Konzert, bei dem ersten großen Konzert 2017 war das, glaube ich, war es bei uns genau dasselbe. 300 Leute irgendwie, oder es waren mehr, es kamen ja auch aus Jena noch viele und so. 500 Leute gegen aber immer 3000 oder 5000 oder so. Hat das was mit der Geschichte zu tun, dass das hier besonders einfach ist mit der DDR? Dass man so viele BefürworterInnen findet?
Ja, ich glaube auch einfach, weil das kann ich ja auch nur aus Hörensagen sagen, aber da in der DDR ja prinzipiell immer das, hier gibt es keine Nazis, wir haben kein Problem. Kurt Biedenkopf, die Sachsen sind immun gegen Rechtsextremismus. Es wurde einfach so lange erstens, also das Problem ist nicht nur die DDR, das Problem ist die CDU, die danach einfach jahrelang an der Macht war und halt auch das Problem kleingeredet hat. Und es wurde einfach viel zu lange nicht erkannt. Es gab Leute, die haben es erkannt, die haben auch davor gewarnt, aber es wurde viel zu lange einfach ignoriert, dass sich so kleine Zellen von Rechtsextremisten einfach aufbauen konnten.
Um mal nur die CDU in Schutz zu nehmen, es gibt, glaube ich, auch gute, auf dem Land auch gute CDU-Menschen, die immer schon was getan haben.
Ja, also kenne ich zumindest einige. Mir geht es da auch gar nicht um die, ich sage es mal, um die kleinen KommunalpolitikerInnen vor Ort, sondern wirklich eher um Ministerpräsidenten, die das schön geredet haben oder zu spät reagiert haben.
Jetzt eine Frage, die mir sehr weh tut: Sind wir auch mit Schuld dran, weil wir weggegangen sind?
Die Frage stelle ich mir öfter, ist klar. Die Frage stelle ich mir jedes Mal, wenn ich sehe, dass irgendwo eine AfD hochgewählt wird und ich mir denke, okay, wenn ich dagegen angetreten hätte, wäre es vielleicht besser geworden. Auf der anderen Seite, also ich versuche das einfach, ich sage es mal, wettzumachen, indem ich immer da bin, wenn es brennt. Oder einfach versuche, Strukturen vor Ort zu unterstützen, wieder aufzubauen. Genau, also wir haben das für uns als Jusos zum Beispiel auch, es ist ein ganz klares Ziel, in den ländlichen Strukturen wieder aktiv zu werden, Leute zu finden, die zu vernetzen, zu unterstützen. Mit der einfach auch einfach übergreifen mit anderen Parteijugenden, die gleichen Ziele verfolgen, damit der ländliche Raum halt nicht vor die Hunde geht.
Vielleicht nochmal eine ganz große Frage, die auch so ein bisschen den Podcast hier betrifft. Wir haben jetzt viel über den Osten geredet, viel über die DDR. Birgt sowas wie so etwas, nämlich so eine Ostidentität für sich selber auszumachen, irgendwie da einen Fokus drauf zu legen, und birgt das nicht auch immer Abgrenzungspotenzial? Also birgt das nicht auch die Gefahr so einer Art, wie soll man sagen, Ostnationalismus ist übertrieben, aber...
Ja, ich weiß total, was du meinst.
Also die Frage habe ich mir gestellt, als ich den Podcast hier vor ein paar, also die Idee ist ja schon länger, aber vor ein paar Wochen gestartet habe.
Die birgt das? Also es sollte halt nicht in abdriften in so ein, wir sind der coole Osten, uns kann niemand was. Sondern entscheidend ist halt, wenn man über eine Ostidentität redet, einfach zu gucken, was macht die denn aus? Und dass sie unterschiedlich ist oder einfach Unterschiede hat zu einer, ich sag jetzt mal, westdeutschen Identität, ist, glaube ich, einfach nachzuweisen anhand der Unterschiede, in denen man aufgewachsen ist, was ich schon erwähnt habe, ne, mit was Arbeit angeht, Geschichte angeht und so weiter und so fort. Insofern, klar, man kann das immer mal spaßig machen, so mit ihr Wessis und ihr versteht es gar nicht, was wir hier machen. Aber halt, solange man einfach sich im Klaren darüber ist, dass es nicht nur cool ist, dass der Osten nicht nur cool ist, dass er auch cool ist, aber eben auch unfassbar viele Schattenseiten hat. Wenn man das, glaube ich, hochhält, ist es auch okay zu sagen, ich bin Ossi.
Ja, schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr, dass du da warst.
Hat mich sehr gefreut. Danke.
Ja, mich auch. Und dann... Ich weiß immer nicht, wie man aus diesen Gesprächen rausgehen soll, um ehrlich zu sein, weil was folgt? Viel Spaß weiterhin. Hört einfach beim nächsten Mal wieder rein. Ich würde mich sehr freuen, und dir einen schönen Heimweg.
Dankeschön. Danke.
Wenn ihr euren FreundInnen von diesem Podcast erzählen würdet, das wäre sehr schön. Oder wenn ihr selbst jemanden kennt oder jemand seid, der oder die gut als Gast hierher passen würde, meldet euch, sagt mir Bescheid. Natürlich auch mit Feedback und Kritik. Das geht in den Kommentaren auf keinejungpioniere.de oder auf Twitter unter kjp-podcast. Vielen Dank auch an alle Menschen, die mich bei dem Podcast unterstützen. Die Musik hier, die ihr hört, die kommt von Bonnie Stoev, und das Coverbild von Anja Maria Eisen. Bis zum nächsten Mal in 2 Wochen.